Ja, ich habe gesagt, dass wir jetzt beginnen mit dem Korintherbrief, mit dem zweiten Korintherbrief. Und der Bernd hat uns ein paar Bilder von Korinth mitgebracht, um uns einfach da nochmal einzustimmen, an was für eine Gemeinde das ging. Bilder von damals und heute. Korinth liegt in Griechenland. Rechts sehen wir die Türkei, links Griechenland, unten Kreta. Korinth mitten in Griechenland, eine griechische Stadt, an einer Meerenge gelegen, sozusagen auf der einen Seite Meer, auf der anderen Seite Meer. Und die Korinther waren schon immer findige Leute. Bevor der Kanal gebaut wurde, haben sie die Schiffe entladen auf der einen Seite, das Material auf die andere Seite geschafft, Schiffe wieder beladen, andere Schiffe. Zum Teil haben sie kleinere Schiffe da drüber gezogen, über 5 Kilometer. Und so haben sie als Hafenstadt einen ganz großen Status auch gehabt in der antiken Welt. So sieht dieser Kanal aus. Tief gegraben, gespart mit Erdaushub, aber genügt. Also heute wird er halt genutzt, um auch ein paar so Stands zu machen, um die Marke, seine Marke ein bisschen bekannt zu machen. Und so sieht man, wie das heute aussieht mit diesem Kanal. Heute natürlich nicht mehr diese Bedeutung wie damals. Damals war das ein ganz wichtiger Handelsweg. Genau, noch ein paar Eindrücke davon. Korinth zur Zeit Paulus. Ich habe schon gesagt, eine Hafenstadt, eine absolute Multikulti-Stadt. Ich glaube, da kommen wir heute noch fast nicht mit, wie das damals war. Einmal von den verschiedenen Menschen, von Reich und Arm, von allem Möglichen, was in dieser Stadt so abging. Und Paulus hat dort 1,5 Jahre gelebt, gearbeitet als Tuchmacher, als Zeltmacher und hat dort eine Gemeinde gegründet. Heute kann man noch sehen, wie das damals aussieht, auch mit Tempeln ohne Ende, Götter ohne Ende. Also wirklich eine Stadt, wo es drunter und drüber ging. Und wir haben im ersten Korintherbrief gehört, dass es auch in der Gemeinde drunter und drüber ging. Da waren einfach zu viele Gegensätze. Und als Paulus dann den ersten Korintherbrief geschrieben hat, in dem er versucht hat zu sagen, ihr müsst in Liebe zusammenhalten, ihr müsst nicht betonen, was der eine besser kann und der andere nicht besser kann, da waren sie ziemlich sauer und haben gesagt, was will dieser kleine Mann, der nicht einmal gescheit reden kann, der kein Charisma ausstrahlt, den brauchen wir nicht. Paulus hat dann versucht, nochmal einen Brief zu schreiben, oder nicht versucht, sondern man vermutet, dass der wirklich angekommen ist, so wie auch verschiedene Hinweise sagen. Und dieser Brief hat auch diese Gemeinde etwas beschwichtigt und sie haben irgendwo gemerkt, nee, es geht wirklich um Jesus, so wie es Paulus im ersten Korintherbrief gesagt hat. Es geht nicht um besondere Gaben, um besondere Fähigkeiten, um besondere Ekstase, sondern es geht um Jesus. Und deshalb startet er auch jetzt im zweiten Korintherbrief in dieser Weise. Ein Wort aus unserem Text kommt 10-mal vor, in 11 Versen. Ich habe vorgelesen, es war das letzte Wort. Wer konnte es sich merken? Trost und Trösten. Trost und Trösten, das ist dieses Wort, was in diesem Text so oft vorkommt. Und darum geht's Paulus, dass er einfach mit diesem Thema Trost auch anfängt. Das Thema Trost war schon mal dran an Pfingsten her. Und da haben mir die Kinder so ein bisschen geholfen. Wann braucht man Trost? Kann mir da ja noch mal jemand helfen? Wisst ihr es noch? Ja? Wenn man traurig ist, genau. Wann noch? Ja, wenn man verletzt ist, wenn man Schmerzen hat, jawohl. Sonst noch, auch die Eltern dürfen mithelfen natürlich. Wenn man ungerecht behandelt wird, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, wenn man krank ist, verletzt steht auch schon da. Angst hat, wenn man versagt hat, und es merkt und über sich selber traurig ist. Wer kann einen überhaupt trösten? Wer kann sowas? Ja, Anise. Bitte? Jesus kann trösten, genau. Und wer tröstet dich daheim, wenn du dich verletzt hast? Ja, Mama, genau. Auch die kann trösten, genau. Durch eine Umarmung oder manchmal auch ganz sachliche Erklärung von irgendetwas. Vielleicht kann auch ein Teddy trösten, oder? Wer ist da dafür? Also ich kann mich so erinnern an früher. Der kann das auch. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, Wikipedia Trost, und dann kam so ein Wort Trostpflaster. Habe ich gedacht, das kaufe ich. Wo geht man hin, wenn man ein Trostpflaster kauft? Da war Apotheke, das wäre mal nett, wenn er das einfach mal versucht, was da passiert, wenn er in die Apotheke geht und ein Trostpflaster kaufen wollt. Was habt ihr für Ideen? Gummibärchen. Ja, und wo kauft man die? Nicht in der Apotheke, gell? Doch, da gibt's auch welche, ganz gesunde. Also ich habe, oder meine Frau hat beim Rewe Trostpflaster gekauft. Die dürft ihr Kinder nachher verteilen, nachher mitnehmen hinter raus, und den 9 Plus, das machen wir jetzt trotzdem kurzfristig, die dürfen das dann hinten abholen oder sich bringen lassen. Trostpflaster, genau. Und jetzt singen wir noch mal zusammen, und zwar mit Bewegungen, mit den Kindern zusammen. Bist du groß oder bist du klein? Gott liebt dich. Das war auch die Botschaft von Paulus an die Korinther. Bist du groß, bist du reich, bist du arm oder egal, wie du aussiehst. Ja, 2. Korintherbrief. 2. Brief des Paulus an die Korinther, oder des Paulus und des Timotheus, muss man sagen. Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Bernd, würdest du es an die Wand werfen? Ich habe wieder ein bisschen gemalt, um ein bisschen besseres Verständnis zu haben mit Farben. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth, samt allen Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch im Leben verzagten. Und wir dachten, bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unsretwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Soweit, Boas wird der Anfang machen.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Und wenn man mit dem Uli Fahrrad fahren geht, kann es gefährlich sein. Denn beim nächsten Sonntag steht man dann hier vorne, aber nein, hat auch viele schöne Aspekte. Und ja, der Brief an die Korinther, der Uli hat schon erwähnt, das Wort Trost kommt 10-mal vor in dem kurzen Text. Man könnte fast meinen, nach dem Grundwort Güte letzte Woche wäre heute das Grundwort dieses Thema. Ist sicherlich auch ein Stück weit, aber trotzdem gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich sehr, sehr spannend eigentlich an dem Text finde. Zum einen, Paulus erkennt die Korinther als Gläubige an. Es ist schon so ein bisschen so diese Herzblut auch von Paulus zu spüren, aber noch nicht die Verbitterung. Er kümmert sich immer noch um sie, obwohl sie ihn ja eigentlich ablehnen, obwohl sie ihn nicht so wirklich akzeptieren als Geistigen, als einen, der sie auch führen und leiten kann. Aber trotzdem merkt man, dass sein Herz immer noch für sie brennt und dass er sie nicht abgeschrieben hat. Und er teilt sich ihnen auch mit und es zeigt auch, wie ernst er sie nimmt. Und da auch meine Frage, können wir eigentlich Menschen akzeptieren, anerkennen, die uns vielleicht nicht anerkennen, die uns nicht akzeptieren? Mir persönlich fällt es immer schwer bei Personen, die dann irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten, wo man dann vielleicht auch Sache und Person nicht immer ganz trennen kann. Liegt aber vielleicht auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft. Quid pro quo, wie du mir, so ich dir. Das ganze Problem allerdings an der Sache ist, dass natürlich mal einer anfangen sollte. Und ich glaube, das sind auch wir an der Reihe, immer wieder dann auch Personen anzuerkennen, zu akzeptieren, mit denen wir vielleicht nicht so gut können oder die uns nicht akzeptieren, die unsere Meinung nicht anerkennen. Und Trost als Definition ist die zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperliche Schmerzen zu ertragen hat. Die Apis haben uns in einem Video gesagt, ein Stück Weg mit einem Menschen gehen. Das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Umschreibung für das, was Trost alles ausdrücken kann. Und in Vers 3 lesen wir dann auch, warum Gott uns tröstet. Dass wir den Trost nicht nur für uns haben, sondern dass wir auch andere trösten können. Dort heißt es ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also den Trost nicht nur für uns selber, sondern auch für die, die den Weg mit uns gehen und dass wir dann auch wieder anderen zur Seite stehen können. Wie sieht das Ganze aus? Vielleicht durch die innere Haltung, durch die Ausstrahlung oder das Wirken auf andere oder aber auf die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Nicht nur so leere Floskeln dann wie, das wird schon wieder oder Kopf hoch. Denn in unserer heutigen Zeit ist natürlich auch immer schnell in Mode alles zu beschleunigen, alles zu optimieren, die Zeit so gering wie möglich zu halten. Und ich denke, habe auch die Befürchtung, dass es vor dem Trösten keinen Halt macht. Nehmen wir uns denn wirklich noch die Zeit, jemanden wirklich zu begleiten, also jetzt nicht nur einmal kurz vielleicht 5 Minuten anrufen, sondern wirklich auch über längere Stunden und das Ganze dann vielleicht auch über längere Monate hinweg zu begleiten? Alles hat seine Zeit, ja, und auch das Leiden hat seine Zeit. Und wenn das Leiden eben seine Zeit hat, dann sollten wir auch um die Zeit zugestehen, das Leiden ernst nehmen, auch wenn es vielleicht nicht immer ein angenehmes Gefühl ist. Und Paulus hat eben Gott nicht nur als einen Gott erlebt, der nur in ganz bestimmten Notsituationen trösten kann, sondern als einen Gott allen Trostes. Keine Not ist für Gott zu groß, keine Not ist für Gott zu klein, in der er nicht trösten kann. So lesen wir in 2. Korinther 11, Vers 23 folgende, wo Paulus schreibt, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern und so weiter. Man sieht schon, er hat einiges erlebt, aber er hat auch unglaublich viel Trost erfahren. Gerade deshalb hält er auch an Gott fest, da er nur ihn trösten kann. Und Gott, sieht man auch dann, geht ihm diesen Weg mit. Er macht nicht sofort heile Welt. Nach dem Schiffbruch wird er nicht sofort errettet, aber trotzdem steht er ihm bei. Und ja, auch das finde ich dann immer wieder eine sehr, sehr schöne Gedanken einfach. Und oft sagt man ja auch, man kann das Trost am besten von dem empfangen oder entgegennehmen, der selber sowas durchlitten hat. Und ja, Gott wurde Mensch, er wurde Fleisch, er hat das ganze Leid erlebt, was wir auch haben. sogar noch viel mehr, als wir oftmals heutzutage erleben. Und daher kennt uns Gott, er kann mit uns fühlen. Er sitzt nicht irgendwo oben auf einer Wolke und schaut mit dem Fernglas zu, sondern er ist mittendrin. Den anderen ernst nehmen in der Trauer und auch wenn uns die Beweggründe vielleicht manchmal lapidar vorkommen. Gleichzeitig aber auch den Raum zu geben, wie er sein Leid aushalten kann, wie er damit leben kann und den Verlust vielleicht auch ins Leben zu integrieren kann. Ich glaube, das ist was, wo zumindest ich auch immer wieder aufs Neue wachsen muss und auch darf. Und ja, jetzt noch zum Abschluss. In Vers 9 und 10 lesen wir dann, und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir auf unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Bekommen wir solche Denkzettel auch von Gott? Oder vertrauen wir immer auf Gott? Oder vertrauen wir manchmal wieder mehr auf uns selbst? Ich finde es krass, wie das Paulus hier so beschreibt, dass das so der Weckruf wieder für ihn war, nicht auf sich selber zu vertrauen, sondern auf Gott. Und das wünsche ich uns auch, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass es letzten Endes nicht von uns abhängt, sondern von dem, was Gott auch schenkt. Und ich finde, der Text zeigt eigentlich beide Seiten sehr schön. Die Schmerzen, aber auch die Freude, dass es eben realitätsnah ist, dass die Bibel jetzt nicht irgendein Buch ist, was mal vor langer Zeit geschrieben wurde, sondern dass es nach wie vor auch noch aktuell ist. Es zeigt auch, dass das Leben sicherlich nicht immer einfach ist, aber dass es definitiv auch nicht hoffnungslos ist und dass wir wissen, woher unser Trost kommt.
Amen. Ja, der dritte Vers war ein bisschen schwierig zu lesen, aber trotzdem, manche sind doch ganz schön textsicher. Ja, was bedeutet mir Gold und Silber? Du allein bist mir ein Freudengeber. Noch ein paar Gedanken, ergänzende Gedanken. Ich denke, vieles ist schon angeklungen. Gelobt sei Gott, beginnt Paulus seinen Brief. Gelobt sei Gott. Für was eigentlich? Und er beschreibt dann eigentlich, wie Gott ist, wer Gott ist. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist auch unser Vater. Jesus sagt das ganz deutlich schon beim Gebet des Vaterunser, so sollt ihr beten. Oder er spricht immer wieder und sagt, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Und dieses Vater ist etwas ganz Persönliches. Abba, auf Hebräisch, Papa. So dürfen wir Gott nennen. Und wenn wir aus der Bibel so ein Beispiel nehmen wollen, wie Gott ist als Vater, dann denke ich, ist das Beispiel vom verlorenen Sohn. So ist Gott unser Vater, der auf uns wartet, der uns vergibt, der mit uns ein Fest machen will. Dieses Bild passt für mich da einfach dazu. Und dann dieses zweite, der Vater der Barmherzigkeit. Ich finde, das ist ein Wahnsinnswort, barmherzig. Nicht unbarmherzig, sondern da erbarmt sich jemand über mich. Vater der Barmherzigkeit. Wir sehen das als Beispiel auch nochmal aus der Bibel. Petrus, ich find's immer wieder faszinierend, der sagt, den kenne ich nicht, den habe ich noch nie gesehen, mit dem habe ich nichts zu tun. Und Jesus rechnet nicht mit ihm ab, sondern sagt, liebst du mich? Das ist Barmherzigkeit. Oder diese Geschichte, die Jesus erzählt über diesen barmherzigen Samariter, da ist jemand, der nicht berechnend ist, der nicht aufrechnet, sondern der einfach hilft. Der einfach hilft, da wo es notwendig ist. Barmherzig. Oder schon im Alten Testament, Psalm 103, dieser bekannte Psalm, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Barmherzig, der Vater der Barmherzigkeit. Und dann noch das dritte, der Herr allen Trostes. 10-mal Trost in diesem kurzen Abschnitt. Ich habe deshalb auch die Luther-Übersetzung genommen. In anderen Übersetzungen steht für Trost manchmal auch Ermutigung oder Mut machen. Aber ich finde es irgendwie auch plakativ hier. Wir brauchen Trost. Und auch Paulus brauchte Trost. Das ist das, was ich dann blau kurz unterstrichen habe. Er war in Bedrängnis, er hatte Leiden, er war über die Maßen beschwert, es ging über seine Kraft, was da auf ihn zukam. Er verzagte am Leben. Und ich denke, das ist was, was wir auch bei uns ja oft auch erleben in schwierigen Situationen, ob das körperlich ist, ob das seelisch ist, in der Familie oder im Beruf. Sorgen, die einen bedrängen, die einen einfach auch überwinden wollen, die mutlos machen, Verzagtheit. Ja, Blick in die Welt, Mitleid. Wir benötigen Trost, so wie es Paulus hier auch schreibt. Mir ist ein Beispiel einfach immer wichtig, wenn es in der Offenbarung heißt, wie es sein wird im Himmel, dann ist da dieses Bild beschrieben und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist für mich so ein Bild, wo ich sage, Mensch, das ist was, wo man drauf hinleben kann. Dass da ein Gott ist, dass da Gott selber ist, der meine Tränen abwischt. Der meine Tränen abwischt, der alle Tränen abwischt. Was für ein Bild, wo es heißt, Gott wird das tun. Und ich finde es spannend, wir haben es an Pfingsten gehabt. Jesus sagt, das ist nicht nur was, was in weiter Zukunft liegt, sondern ich lasse euch nicht allein, sagt Jesus. Ich lasse euch nicht allein, ich schicke euch einen anderen Tröster, einen Stellvertreter, den Heiligen Geist. Und er sagt ganz bewusst, und der bleibt bei euch. Der bleibt bei euch so lange, bis dieser Tag dann kommt, wenn wir bei Gott sein werden. Der vertritt uns bei Gott. Der ist es, der uns Gottes Liebe immer wieder zeigt. Und der auch das, was uns ja keine Worte mehr bringen kann, was uns so bedrückt, der das vor Gott bringt und vor Gott ausspricht. Ich denke, es ist großartig, das zu hören, das zu sehen. Es ist Gott, unser Vater, der Gott allen Trostes. Und dann wurde mir noch ein paar Worte wichtig. Da steht, er hat sich wirksam erwiesen. Das ist jetzt nicht nur so eine Sache, wo es heißt, ja, vielleicht kommt es und könnte vielleicht sein, sondern Paulus ist hier ganz sicher. Dieser Trost ist wirksam. Nicht so, wie viele Dinge einfach nicht wirksam sind, sondern nur empfohlen werden und man es halt einmal versucht. Und unten schreibt er nochmal, unsere Hoffnung steht fest. Das ist das, was steht, das, was bleibt. Gott allen Trostes, das ist erfahrbar. Und dann noch genau das, was der Bo auch gesagt hat, wer getröstet wird, kann auch andere trösten. Das ist die Botschaft, die Paulus hier hat. Und hier geht es nicht darum, dass wir trösten können, sondern dass wir die Verheißungen Gottes weitergeben, dass wir die sind, die auf Gott hinweisen. Nicht ich kann trösten. Ich habe in einer Auslegung gelesen, er schreibt, trösten kann auch heißen, lieber schweigen als falsch und billig trösten. Den Trost müssen wir von Gott erwarten. Das sind nicht wir, die das tun, sondern Gott wird trösten, und da ist es wirklich oft auch so, dass man Zeit lassen darf. Zum Trösten gehört noch ein Wort ganz am Schluss. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte. Mit der Fürbitte kann man trösten, weil wir zu einem lebendigen Gott reden und weil wir damit rechnen, dass Gott eingreift bei jemand, für den wir beten, für den wir glauben, für den wir einstehen. Paulus fasst zusammen, Vers 9 ging mir genauso, die Zusammenfassung von diesem Text. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Auf wen oder was setzen wir unser Vertrauen, setze ich mein Vertrauen? So oft auf mich selber, so oft auf andere auf gewisse Sicherheiten, auf Geld, auf Wohlstand, letztlich doch so oft auf Vergängliches. Und hier heißt, auf Gott sollen wir das Vertrauen setzen, der sogar die Toten aufweckt. Da geht es nicht um Vergänglichkeit, sondern der ist jemand, der bleibt, der stehen bleibt, der da ist, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Ich weiß, dass es oft gar nicht so einfach ist, obwohl total logisch, oder? Sich auf was verlassen, das vergänglich ist, macht ja keinen Sinn. Und doch bestimmt es unser Leben immer wieder. Ich denke, dass wir das immer wieder üben dürfen. Und ja, manchmal erinnert uns vielleicht auch Gott wie den Paulus hier durch Situationen, die über unsere Kraft gehen, aber niemals über Gottes Kraft gehen. Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater, dem Vater der Barmherzigkeit, dem Gott allen Trostes. Und dieser Trost ist wirksam, dieser Trost steht fest und wir dürfen unser Vertrauen auf diesen Gott setzen. Der bleibt, der steht, der uns kennt und liebt. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Wer kann, darf dazu aufstehen. Ja, Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, ich möchte einfach danken für das, was du uns bist. Unser Vater im Himmel, der Gott allen Trostes, der Gott der Barmherzigkeit. Hab du Dank, dass du uns so sehr liebst und dass du willst, dass wir unser Leben mit dir gestalten, mit dir leben. Du siehst die vielen Dinge, die immer wieder auch auf uns einströmen, wie wir damit umgehen. Schenk du uns ganz neu Vertrauen zu dir. Vertrauen, dass du das Beste für uns willst. Vertrauen, dass deine Liebe größer ist als alles andere. Danke, Herr, dass du ja über solche Texte einfach auch zu uns redest, dass du der gleiche Gott bist, damals in Korinth und heute hier in Freudenstadt. Und danke, dass du auch mit uns gehst in diese Woche. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Wir machen ja die Stunde, keine Stunde, sondern versuchen immer diese 45 Minuten zu halten, um einfach dann auch mehr Luft zu haben. Ein paar Dinge noch zum Bekanntgeben. Einmal, die Ferien haben begonnen, wichtig für Lehrer und Schüler und auch sonst manche. Deshalb haben wir jetzt auch keine Veranstaltungen mehr hier für Kinder und Jugend. Was wir haben, ist diese Woche Gebetsstunde. Herzliche Einladung dazu. Wir werden es auch hier in großer Runde machen. Einfach die Möglichkeit, miteinander zu beten, füreinander zu beten, auch bestimmte Anliegen einfach vorzunehmen. Donnerstag um 19.30 Uhr herzliche Einladung. Und dann wieder nächsten Sonntag, 18 Uhr, Entschuldigung, hier unseren Sonntagstreff. Und dann haben wir noch was bekannt zu geben. Das macht jetzt der Bernd.
Ja, als Mitglied im Bezirksleitungskreis hat man manchmal schwierige Nachrichten zu überbringen und manchmal auch richtig schöne Nachrichten zu überbringen. Trost haben wir gebraucht die letzten Jahre. Seit 2016 suchen wir Jugendreferent. Da haben wir eine Stelle ausgeschrieben in Freudenstadt. Und ja, es gab immer wieder Gespräche, Bewerbungen, aber oft haben die Bewerber dann abgesagt, manchmal hat es auch wirklich nicht gepasst. Und ja, es ist viel Zeit ins Land gegangen und wir suchen und suchen. Inzwischen ist manches passiert. Das Bildungs- und Sozialwerk der APIS wurde gegründet, die Aktion Hoffnungsland. Stefan Kuhn als Geschäftsführer, da gehören ganz verschiedene Arbeitsbereiche dazu. Das Hoffnungshaus in Stuttgart, wo sich um Prostituierte gekümmert wird. Integrationsarbeit, Inklusion, Arbeit mit Behinderten, sozialräumliche Jugendarbeit, Kinderarbeit. Ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die Musikarbeit gehört da dazu. Und unsere Theresa ist ja Sozialarbeiterin und hat über manche Wege, da wird sie uns gleich ein bisschen was dazu sagen, dann jetzt auch diesen Schritt gewagt und hat sich auf diese Stelle beworben, die dann in Gesprächen, man hat so hin und her ein bisschen überlegt und das waren gute Gespräche, da war der Stefan Kuhn beteiligt, auch der Chrissy Ruß, der Bezirksleitungskreis, der Daniel Heine natürlich auch. Und jetzt darf ich die einfach mal nach vorne bitten und mir freut uns riesig, dass die Theresa am 1. September anfangen wird im Bezirk Freudenstadt, in der Aktion Hoffnungsland in Kooperation mit den ARPIs hier aktiv zu sein. Darf ich mal ein bisschen was dazu sagen? Wie wird das Ganze ausgestaltet sein? Wie kam es dazu? 2, 3, 4, 5 Sätze.
Ja, ich fange vielleicht erst noch mal ganz kurz damit an. Die meisten haben es mitbekommen. Ich war die letzten 4 Jahre bei der Villa Sonnenheim im Bereich mit den jungen Geflüchteten, die ohne Familie hier sind. Und wie alles hat auch das jetzt langsam ein Ende. Und genau, ich habe dann überlegt, was könnte ich machen, was ist jetzt dran, und habe nach Stellen gesucht und habe gemerkt, mir ist irgendwie wichtig, mich hier mehr einzubringen in der Jugendarbeit, und gleichzeitig ist mir wichtig, die Geflüchteten, die ich jetzt begleitet habe, die jetzt ja in die Selbstständigkeit entlassen wurden, mehr oder weniger freiwillig, auch irgendwie noch weiter begleiten zu können, und habe immer überlegt, wie kriege ich das noch damit zusammen, dass ich irgendwie Geld verdiene und die 2 Sachen auch noch irgendwie schaffe, und habe immer wieder so gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und mein Vater hat mich dann so auf die Idee gebracht, das zu verbinden und zu einem Job zu machen. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, ich fange mit 60% an, 40% sollen Kinder- und Jugendarbeit hier bei den APIs sein. Das heißt Mitarbeiterbegleitung, aber auch neues Starten. Wir haben ja da einige Dinge, die momentan nicht mehr laufen oder nur mit sehr geringem Aufwand laufen, und da einfach wieder rein zu investieren, dass da wieder was entsteht. Und die anderen 20% darf ich dann mich in Geflüchtete investieren oder auch Ehrenamtliche begleiten, die Geflüchtete begleiten. Ja, ich glaube, das ist alles, erstmal alles gesagt, weil es zunächst mal wichtig ist, und ja, den Rest wird man dann so erfahren.
Ich finde es super, weil Theresa, du bist eine riesen Gebetserhörung an der Stelle, und ich finde es super, dass Sie auch gleich applaudiert haben, weil ja, wir haben lange dafür betet, lange drum gekämpft, und ja, manchmal geht Gott auch ein bisschen dann wieder um andere Wege, und es ist eine riesen missionarische Chance, die wir da auch haben in dem Bereich. Das wollen wir auch sehen, das ist dann auch von dem her auch eine riesige Möglichkeit. Und vielleicht noch den einen Satz dazu, ja, dass wenn da gemunkelt wird, ja, das ist die Tochter dann vom Gemeinschaftsleiter und so, der Uli war an den sämtlichen Gesprächen nicht beteiligt, hat sich da ganz zurückgehalten. Ich möchte es einfach so gesagt haben, das lief alles völlig korrekt ab. Wir sind da ganz, ganz sauber an der Stelle. Genau, sie startet im September, und es wird sehr wahrscheinlich dann die Einsetzung sein, am 11. Oktober, wo dann der Stefan Kuhn auch kommen wird. Da haben wir geplant, dass wir online-mäßig irgendwie ein bisschen ein Bezirkssonntagstreff machen. Sie erfahren das dann nochmal, aber es wird auf jeden Fall auch eine Einsitzung geben. Vielen Dank, wenn Sie einfach auch mit dran denken an Theresa und einfach da im Gebet auch mit dahinter stehen. Es gibt, die werde ich auch nachher gleich nach hinten legen, ja, so Flyer kann man immer sagen, so kleine Broschüren von der Aktion Hoffnungsland, wo auch hinter die Arbeitsbereiche mit draufstehen. Und wer die Arbeit von Theresa unterstützen möchte, da gibt es auch Vordruck. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch Bernd. Genau, der Flyer ist jetzt speziell zum anderen Thema, zum Corona-Thema, aber ich denke, man kann da so ein bisschen reinschauen, natürlich dann ins Internet gehen und weitere Informationen holen. Unser Anliegen ist einfach, dass diese Arbeit dazu beiträgt, dass Menschen zum Glauben finden und Menschen im Glauben gestärkt werden. Und da darf man spenden, aber man darf auch, wie es hier Paulus schreibt, Fürbitte tun für diese Arbeit, einfach um Ideen, um Kraft, um Mitarbeiter, was es immer auch dazu braucht. Wir singen nochmal, und diesmal wirklich nur die ersten beiden Verse, so habe ich es gedacht, von dem Lied auf der Folie, Du bist da, Gott ist da. Ja, ich möchte euch Ihnen einfach das nochmal zusprechen, diese ersten, den zweiten, den dritten Vers aus unserem Text. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und eine gesegnete Woche.